Ja, da sind wir schon in der nächsten In Memoriam-Ausgabe. Und ich bin ganz ehrlich, ich will das nicht mehr. Ja, das reicht. Wir haben jetzt gestern darüber geredet bei Terry Funk und Ken hat noch gesagt, hoffentlich lässt uns 2023 jetzt mal in Ruhe. Nee, tut es offensichtlich nicht. Ja, Bray Wyatt ist im Alter von 36 Jahren, also Wyndham Rotunda ist im Alter von 36 Jahren von uns gegangen, was definitiv kein Alter ist. Und ich glaube, wir haben alle seine Karriere mitverfolgt, relativ auch von Beginn an. Deswegen habe ich heute mehrere Leute mit dabei, unter anderem den Ken.
Ja, ich bin auch wieder da. Nicht mal 24 Stunden her, dass ich gesagt habe, ich habe erstmal die Schnauze voll von diesem Memoriam. Und dann kriegen wir hier gleich einen richtigen Schlag ins Gesicht, was das angeht. Wirklich übel, vor allem 36. Der Kerl ist jünger als ich. Ich habe quasi sein Leben miterlebt, seine komplette Karriere miterlebt. Das ist, ja, richtig, richtig übel.
Ja, wir haben dann noch mit dabei heute als Gast den Julian.
Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe es auch bei Terry Funk versucht, hat aber zeitlich nicht geklappt. Schön in Anführungsstrichen, dass ich jetzt was zu Bray Wyatt gleich sagen kann.
Ja, dann haben wir natürlich auch heute mit dabei den Mattes.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Es sind keine 24 Stunden her, dass wir die letzte In Memoriam aufgenommen haben und jetzt sitzen wir wieder hier. Und also ich bin noch immer ein bisschen in Schock, muss ich gestehen. Also ja, ich bin geschockt. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Aber ich freue mich unter Anführungszeichen trotzdem, dass wir hier jetzt alle zusammen uns finden, dass wir ein bisschen die Karriere von Windham hochleben lassen können.
Ja, und außerdem noch mit dabei ist heute auch unser Anchorman, der Jens.
Ja, schön wäre es, wenn ich nicht dabei sein müsste. Der größte Name, den wir hier jetzt bisher hatten, und das erinnert mich auch an eine Ausgabe von Moon Talk, wo damals der Macho Man verstorben ist. Da waren ihnen die Ansage von JFK ähnlich. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was man sagen soll. 36.
Ja, absolut. Ja, wir versuchen mal natürlich auch, wir haben es jetzt ge gestern auch bei Terry Funk gesagt, natürlich hat Bray Wyatt keine so lange Karriere hinter sich wie ein Terry Funk, der fast 50 Jahre im Business war. Das war bei Bray natürlich nicht der Fall, aber wir versuchen natürlich trotzdem seiner Karriere ein bisschen Tribut zu zollen. Ja, das hier waren die wilden Anfänge bei Florida Championship Wrestling hier an seiner Seite. An der Seite seines Bruders, den wir ja unter Bo Dallas dann später auch in der WWE kennenlernen durften. Er schien ja auch unter der Uncle Howdy-Maske gesteckt zu haben. Das haben wir ja aus Versehen beim WWE 2K23 haben sie das ja verraten, indirekt im Spiel. Weil ja, da gibt es wohl irgendwie eine Champion History und in der Champion History stand als NXT Champion Uncle Howdy. Das haben sie dann später geändert in Bo Dallas. Also hat sich WWE selbst gespoilt. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ja, wer von euch hat denn Florida Championship mit den beiden noch mitbekommen?
Nee, erst danach. NXT.
Ja, also ich kann vielleicht eine Klitze dazu sagen, ich habe ein bisschen was davon mitbekommen. Das war ja in der Zeit vom Fantasy Wrestling, daher kennen ja Mattes und ich uns auch. Mattes ist damals als, weiß nicht, wie alt warst du, Mattes, als du zu uns in die Liga kamst? 13?
Als ich zum ersten Mal in eure Liga
Ja.
kam, da war ich ja 13, 14,
Ja,
sowas.
genau. Und ja, in der Zeit, wo wir Fantasy Wrestling gemacht haben, da ist es natürlich dann alles mal irgendwie aufgekommen und keine Ahnung. Und natürlich war es dann häufig so, dass dann Leute auch versucht haben, ja, zu gucken, wer auch in den Independents mit dabei ist, wen kann man irgendwie spielen und keine Ahnung. Und darüber sind dann tatsächlich die beiden dann mit aufgetaucht. Und da sind sie noch als Bo und Duke Rotando aufgetreten. Ich glaube, es war 2009 und da haben sie dann auch den Tag Team Titel gehalten. Da gab es meine Fantasy Wrestling Liga so ungefähr 5 Jahre. Und da gab es dann tatsächlich auch mal Leute, die dann angefangen haben, die Charaktere zu spielen. Aber wir kennen das ja alle, so wie es dann auch häufig ist. Lange hält sowas ja nicht vor. Hier sehen wir einmal die Rotunda-Familie einmal komplett, auch mit der Schwester und natürlich mit Mike Rotunda hier, dem Vater, also den viele wahrscheinlich besser als VK Wall Street kennen. Nein, Spaß, natürlich als IRS. Ja. Und das war dann für die meisten Leute der erste Berührungspunkt mit Bray Wyatt, also Wyndham Rotunda, als er noch Husky Harris war. Hat jemand da besondere Erinnerungen dran?
Ja, Husky Harris. NXT war noch die Spielshow quasi, wo sie diesen Kasper-Kram gemacht haben. Und er war einer von den Jungs, die das Ding nicht geschafft haben, die rausgeflogen sind und dann den Nexus mitgegründet haben. Mit den ganzen Verlierern von NXT und dann die Invasion von der Hauptshow von Raw gemacht haben. Und dann hat John Cena sie aber alle gemacht und das war es dann auch mit dem Nexus. Ja, toll. Aber Husky Harris war da auch nur der, ja, der Dicke. Richtig, richtig.
Ich habe ihn auch. Raw
war nicht da, muss ich sagen. Also als Husky.
Ich habe ihn auch zu. Ich habe ihn auch zu der Zeit als erstes bei NXT gesehen. Ich habe ihn aber auch, gleich wie du, Gordon, davor als allererstes tauchte der Name Bray Wyatt bei mir auf im Fantasy Wrestling. Ich kannte ihn davor nicht und ich habe dann, das war dann auch schon die Zeit, wo man sich ein paar Sachen nachschauen konnte, habe ich dann eben Husky Harris bei NXT gesehen. Und da war er auch so am Anfang so, ja, ist ganz nett, aber dann kam eben der Namenswechsel von Husky Harris dann auf Bray Wyatt und ab dem Zeitpunkt an habe ich ihn dann auch dann, glaube ich, durchgehend verfolgt.
An Husky Harris, ehrlich gesagt, nicht. Erst dann später so ein bisschen noch bei NXT auch mit der Wyatt Family, aber als Husky Harris nur im Nachhinein so ein bisschen was nachgeholt, aber auch nicht viel. Naja gut, ist jetzt auch nicht der Spitzencharakter gewesen. Ich glaube, damit wäre er auch nicht super weit gekommen. Aber ja, gut, gehört natürlich trotzdem auch dazu, ne?
Ja, Ken erinnert sich ein bisschen falsch, glaube ich. Husky Harris war keins der Gründungsmitglieder vom Nexus. Er kam erst später dazu.
Na gut, aber Nexus halt.
Ja, ja, er war im Nexus, das ist richtig. Es ging ja dann auch irgendwie weiter, dass sie dann, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Michael McGillicuddy und er kamen halt später mit dazu. Also Michael McGillicuddy, Curtis Axel, der Sohn von Mr. Perfect. Und da ist er dann noch mit beigetreten und man hat halt versucht, die beiden ein Stück weit ja irgendwie als die Neulinge da mit unterzubringen, weil sie natürlich auch die Second Generation oder teilweise auch Third Generation vertreten haben. Und genau deshalb, glaube ich, denke ich, hat man sie da einfach mit reingebracht, so, ne, als die jungen Wilden, die irgendwie was machen. Ich glaube, er hatte immer diesen Spruch, I'm a tank with a Ferrari engine oder sowas. Das war halt auch so ein Spruch, der irgendwie nicht wirklich overging. Das hatte nicht so wirklich geklappt. JFK, wie erinnerst du dich an die Zeit?
Müsste ich jetzt überlegen. Ich hätte jetzt auch nicht mehr sagen können, ob er von Anfang an dabei gewesen ist, aber ich erinnere mich zum Beispiel an ein nicht so gutes NXT-Match zwischen Husky Harris und MVP, wo es eigentlich am laufenden Band Abstimmungsprobleme gab. Also ich hatte ihn nicht so auf der Rechnung zunächst. Ich habe das schon gemerkt, er hat eine gewisse Ausstrahlung und ich wusste, dass er der Sohn von IRS ist, aber mehr eben auch nicht. Ne? Also wirklich nicht so wirklich wahrgenommen, hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm. Das kam dann auch erst so wie bei Jens mit der Wyatt Family. Das war ja dann am Anfang noch, bevor er dann so dieses Sektenführer-Gimmick hatte, das war ja dann noch mit der Schlachterschürze und so und wie er sich dann immer in und aus dem Ring gerollt hat und so. Das sind eigentlich so die ersten richtigen Erinnerungen an das Bray Wyatt-Gimmick.
Ja. Ja, also es war natürlich auch so, können wir ja mal darauf eingehen hier, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Bei NXT tauchte dann Husky Harris plötzlich mit langem Bart und einem Hut und einem Hawaii-Hemd auf und viele Leute hatten ihn mit Waylon Mercy verglichen, der ja 1995, sagen wir mal, ein ähnliches Gimmick hatte, nicht genau das, aber ein ähnliches Gimmick auch vom Outfit her und immer ein Stück weit soft-spoken und so weiter und so fort und am Anfang war es tatsächlich noch so, dass es bei NXT immer wieder Husky Harris Chance gab, während er natürlich dann Bray Wyatt personifiziert hatte. Und dann kamen halt zwei Leute mit dazu, Eric Rowan und Brody Lee, aka Luke Harper. Und so war die Wyatt Family geboren. Und ja, dann ging es halt los, dass man die Wyatt Family overgebracht hat bei NXT. Und dann irgendwann die Leute 2013, glaube ich, war es, in die Hauptshows geholt hat. Um dann da mitzumischen mit einem Stable.
Und gleich eine Fehde gegen Kane, wenn ich das richtig weiß, ne? Ja. Zum SummerSlam hin.
Das ist richtig.
Ja. Und weil du es eben nochmal angesprochen hast, einige haben ihn mit Waylon Mercy verglichen, die WWE ja. Selbst ja auch. Ne? Also als es dann später, ich will jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, aber es gab ja dann die Handpuppen, nicht nur Huskies, was natürlich eine Anspielung an Husky Harris ist, sondern auch Mercy the Buzzard, auch mit diesem, mit so einem ähnlichen Outfit. Ne? Und natürlich war das eine Anspielung darauf.
Genau. Aber trotzdem noch ein ganz anderes Gimmick. Also wenn dann eher vom Outfit her, weil Waylon Mercy war ja so eher so der, er war ja der ruhige, besonnene, er war ja auch freundlich, hat ja den Leuten immer die Hand geschüttelt, bevor die Matches losgingen und dann zack, nach der Glocke, dann war er plötzlich Heel und hat die Leute vermöbelt nach Strich und Faden. Das, finde ich, kann man nicht ganz so vergleichen.
Ja, das kann man vielleicht eher mit Festus vergleichen, ne? Aber ja.
Ja, wobei, also, das war bei Waylon Mercy war das nicht anders. Ne? Am Anfang war er immer nett und hat den Fans die Hand gegeben. Er hat seinem Gegner in der Regel die Hand gegeben, hat dem Referee die Hand gegeben. Dann ist er halt im Ring ausgerastet. Er hat halt, was weiß ich da, auch wenn er den Side Headlock dann gezeigt hat, wollte er den teilweise nicht lösen, bis der Referee ihn dann aus seiner Trance rausgeholt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Waylon Mercy, Dan Spivey, nicht so hüftsteif gewesen wäre, wie Carsten Schäfer mal so schön gesagt hat, dass er vielleicht auch sein Gimmick noch weiterentwickelt hätte.
Das war sowieso mit eines der geilsten Gimmicks damals. Ich fand den richtig cool. Aber ja, ich finde, so ganz kann man es nicht vergleichen. Aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
Bei irgendjemandem rasten da im Hintergrund die ganze Zeit Kinder aus. Wer ist das?
Das ist bei mir. Ich muss hier auch Fenster kurz aufhaben. Ich mach's gleich zu oder ich schalte mich stumm.
Ja, super, danke. Ich denke die ganze Zeit, du sitzt auf dem Spielplatz.
Ja, er kann seine Aufnahmen von überall machen. Nee, also ich habe
eine... Es ist ein Spielplatz, aber es ist nicht das Firefly Funhouse.
Noch nicht.
Die Ja, die Wyatt Family war für mich eigentlich immer so eine Mischung aus der Texas Chainsaw Massacre Familie und Charles Manson.
Mhm. Genau, danke.
Ne, der ja. Kultleader und dann mit dieser mit der Redneck-Familie im Hintergrund, die vielleicht sogar irgendwie alle miteinander verschwägert oder verwandt oder was weiß ich sind.
Ja, und ganz viel Kap der Angst war für mich auch dabei.
Ja, das waren so seine Promo-Dinger, fand also. Ich. Ne? Und diese ja, Vignetten, absolut. Die immer kamen, die waren eindeutig ein Original Texas Chainsaw Massacre. Mit dem Hintergrund, mit dem, ja. mit dem Sumpfgebiet und mit den Hütten und mit dem Schaukelstuhl und allem. Ja. Sogar die aber Einstellung kann man... teilweise hat er aufgenommen von den Glühbirnen und dem Ding. Teilweise aus dem Film raus. Deswegen fand ich das so.
Aber kann man nicht, ich sag mal, das so mit so einem Redneck-Gimmick vergleichen, als wie Charles Manson?
Ja, klar.
Weil worauf fußte das nochmal mit diesem, weil das hat ja auch einen wahren Hintergrund, diese Rednecks mit den, oder waren das die Rednecks, wo auch so ein mysteriöser Kult ist mit satanischen oder magischen Sachen dahinter, nicht Voodoo-mäßig, aber schon so.
Naja. Sagen wir es mal so.
Schwer also, zu beschreiben.
Texas Chainsaw Massacre basiert ja auf Ed Gein. Ne? Und Ed Gein hat halt, nachdem irgendwie, der hatte halt.
Der Massenmörder.
Ja.
Ah, ja, ja. Oder den, war das nicht Ed Gein?
Nee, Ed Gein halt. Gein halt
ja? ja, okay. Und, das war und, doch der Typ mit der Clownsmaske, ne?
Nein.
Nein, das war Charles
Gacy. Das war Gacy. Das war John Wayne Gacy.
Ah,
John Wayne
okay. Gacy, genau. Okay, ja. Ja, so. Ja okay.
Und Ed Gein war der, der sich auf dem auch letzten Endes Schweigen der Lämmer basiert, mit Buffalo Bill und wie auch immer.
Psycho basiert auch auf ihm.
Ja, das ist halt, ne, und um Ed Gein haben sich natürlich irgendwann Legenden gesponnen und so weiter und so fort. Es war halt ein hochgradig kranker Mann, der von viele, also wenn du die Polizisten von damals hörst, den Sheriff, der halt gesagt hat, ja, Ed hat's halt verloren, als seine Mutter gestorben ist. Ich vermute mal, der hat eine hochgradig, ich kann das nur vermuten, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, der hat eine hochgradig narzisstische Mutter gehabt, die ihn hat immer spüren lassen, ja, du hättest lieber ein Mädchen werden sollen. Und das war der Grund, warum er dann irgendwann Frauen umgebracht hat, um sich aus deren Haut eine Maske zu nähen, um als Mädchen durchzugehen. Und das haben sie halt irgendwie dann festgestellt und keine Ahnung. Aber um den Kerl ranken sich halt mehr Mythen und Legenden, als die wahre Geschichte tatsächlich hergibt. Und da ist natürlich alles Mögliche auch aufs Tableau gekommen. Unter anderem das, was du jetzt gerade irgendwie erzählst mit satanistischen Gebräuchen und so weiter und so fort. De facto ist er aber wahrscheinlich einfach auch nur, wie so viele andere, ein Opfer von Eltern, die sie halt einfach psychisch oder körperlich misshandelt haben. Und dadurch haben die halt irgendwann einen Knall bekommen. Ich meine, es ist ja auch eine Sache, wenn du irgendwie als kleiner Junge oder auch als kleines Mädchen, vollkommen irrelevant, ständig von deinen Eltern keine Liebe erfährst, und dann irgendwie dir noch vorgeworfen wird, ja, du hast nicht das richtige Geschlecht oder sonst irgendwie was, dann macht das natürlich was mit dir. Ist doch ganz klar, es macht was mit deiner Psyche. Und einige nehmen sich einfach das Leben und werden depressiv oder wie auch immer. Und andere, die, ja, die kriegen halt einen Knall und rasten halt aus. Und ich denke, das ist bei ihm auch passiert. Aber auf dieser Geschichte, wie gesagt, basieren halt unglaublich viele Stories, unter anderem auch Texas Chainsaw Massacre. Deswegen Leatherface, ne, die ja, Frauenmaske, wie auch immer. Und das ist, geht zurück auf diese wahre Geschichte. Ja, und dann hat man daraus natürlich ein Stable gemacht und wir hatten natürlich noch ein anderes Stable, das 2013 auch groß geworden ist. Wir hatten vorhin auf dem Bild gerade schon gesehen, Bray Wyatt, der Ryback besiegt hat. Ja, und die Leute, die Ryback als erstes attackiert haben, um CM Punk zu helfen, waren natürlich die drei Herren, die wir hier rechts sehen. Seth Rollins, Roman Reigns und über den reden wir in der WWE nicht mehr. Dean Ambrose nicht. Und ja. Die hatten natürlich auch einige Aufeinandertreffen im Jahre 2013 und 2014, glaube ich.
Ja, ziemlich starke Fehde.
Und wenn man bedenkt, dass zwei von der Shield heute World Champs sind und der andere, über den reden wir nicht, ist es eigentlich beängstigend, wenn man sich jetzt dieses Bild eigentlich anschaut, dass im Grunde zwei Sechstel davon nicht mehr da sind.
Ja, so ist es.
Das ist
vor allen Dingen witzig auch. Ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die großen Fäden hat alle die Wyatt-Family gewonnen. Ich glaube, das Shield hat die nie wirklich besiegt. Das finde ich schon krass. Also im 3-on-3. Gerade wo das Shield ja super dominant dargestellt wurde.
Kann ich auch wobei, nicht erinnern, dass die Wyatt-Family da was verloren hat.
Wahrscheinlich hat man in den Einzelmitgliedern vom Shield einfach mehr gesehen als bei der Wyatt-Family.
Das ist durchaus also, möglich, ja.
Ne, dass es da eher darum ging, ja, wenn die drei zusammen sind, sind sie eben stärker. Und Shield kannst du immer da kannst du auch immer so Zwistigkeiten bringen oder splitten oder sonst irgendwas machen.
Ja. Ja, ich denke, das Shield war von vornherein, hatten sie im Auge. Ne? Wir kennen ja Vince von wegen, ja, guck mal, die mache ich alle drei einzeln. Vor allem den großen Kerl da. Ich glaube, dem haue ich blaue Kontaktlinsen rein und dann wird er mein New World Champ. Und die anderen Typen, ach, guck ihn an, der hat hier ein vollgesabbertes Hemd, der andere hat eine Glatze und einen roten Bart. Ach, die können zusammen in irgendeiner Tag-Team-Szene versauern. Ja. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
Ja, das könnte man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja, hier, das war in meinen Augen eigentlich eine recht stark geführte Fehde zwischen Bray Wyatt und John Cena. Man hatte sowieso irgendwie den Eindruck, also ich zumindest hatte den Eindruck, irgendwie 2013, wow, jetzt geht's bergauf, so, ne, wieder bei WWE. So nachdem man 2011 so ein Langweiljahr hatte irgendwie und nicht so viel passiert ist und der einzige Lichtblick irgendwie CM Punk war als Champion, aber viele Sachen irgendwie nach hinten losgingen und dann musste man Leute wie Kevin Nash wiederholen und nichts gegen Kevin Nash, aber nicht mehr 2011 oder wie auch immer, ne, das ist, weiß ich nicht, also tut mir leid, aber das hielt ich halt nicht für sinnvoll, weil ich einfach gedacht habe, Mann, wir brauchen mal neue Leute. Man hatte plötzlich einen Daniel Bryan, man hatte plötzlich einen Wade Barrett, man hatte plötzlich das Shield, man hatte plötzlich die Wyatt Family. Auf einmal waren da viele Charaktere, die man irgendwie gut fand oder interessant fand und sich gedacht hat, cool, ja, CM Punk natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch und dann dachte man sich irgendwie, ja, okay, das entwickelt sich gerade irgendwie alles, das ist ganz cool. Und dann brach das irgendwie Mitte 2014 in meinen Augen alles auseinander. Man trennt das Shield, man trennt die Wyatt Family, Daniel Bryan ist verletzt und kann nicht mehr auftreten, CM Punk ist verletzt und tritt nicht mehr an, Wade Barrett ist verletzt und tritt nicht mehr an, andere Leute sind gepusht worden und fallen gelassen worden und irgendwie siechte es dann so vor sich hin. Ganz komisch. Aber das hier, das war ja das Match bei WrestleMania 30 und ich war ja live in der Halle, als Bray seinen Auftritt hatte. Und das war der Hammer, ne? Als das Theme gespielt wurde, das gesamte Publikum hat den Takt mitgeklatscht. Der Hammer. Also wirklich, alleine nur von der Stimmung her, ist es ja dann auch noch New Orleans, ne? Voodoo City. Und dann klatschen alle das mit, als wenn es wirklich so eine, ja, wie eine Form von Sekte ist. Total der Hammer.
Ja, und die Fireflies nicht vergessen.
Ja, eben. Ne? Also erstmal Bray Wyatts Einzug war ein Riesending, weil das Publikum ja komplett involviert war in dem Ding. Das ist natürlich immer ein Riesending. Und außerdem, wie du schon gesagt hast, zu dem Zeitpunkt hatte man das Gefühl von wegen WWE hat gemerkt, von wegen, hey, wir haben hier Leute für die Zukunft. Ja. Lasst sie uns benutzen, die Wyatt Family. Das ist so dieser leicht angehauchte, übernatürliche Kram. Unser quasi My New Undertaker hätte man daraus machen können und dann, ja, wie du schon gesagt hast, schien das alles irgendwie zusammenzubrechen, weil sich sämtliche Leute verletzt haben und dann hat Vince McMahon das gemacht, was er immer macht, sich auf die alten Säcke verlassen.
Ja.
Und die neuen beerdigt.
Und ich erinnere mich da noch an so eine Promo, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wo John Cena mit Bray Wyatt im Ring stand und plötzlich alle Kinder, die um den Ring standen, hatten plötzlich Lämmermasken auf. Das war
ja, das kann ich mich gut erinnern.
Das war
richtig. Klein Junge, Alter, der so Whole World in his Hand noch gesungen hat.
Ja,
ja, ja, ja, das war.
Oh. Ja, der auf dem Schoß da von Bray Wyatt.
Ja, das war ein Gänsehautding.
Das war ein ganz richtig
großes stark. Kino für Wrestling. Und das vor allem zu der Zeit.
Ja, das war echt stark. Also da habe ich noch gedacht, ja, cool, jetzt wird es endlich mal wieder spaßig. Und irgendwie, ja, entglitt es ihnen dann. hier noch mit, wie heißt er noch, JFK?
Das Bild ist klein, aber könnte Sam Roberts sein, oder?
Ja, das ist Sam Roberts, genau.
So. Dein Freund, ja.
Mit noch seiner Doink, der Clown-Frisur. Ja.
Und ohne Bart.
Und hier tatsächlich auch ein Bild mit Victoria.
Ja.
War Victoria dann noch in der WWE? Nee, ne?
2013.
Da war sie doch schon bei Impact, mal, oder nicht?
Ich glaube auch nicht mehr. Sie kam doch noch mal zurück. Oder sind die irgendwie sich auf Development wegen begegnet? Keine Ahnung.
Hier im Hintergrund.
Also sie als Trainerin und er als Rookie sozusagen.
Hier im Hintergrund steht irgendwas mit Wizard. Keine Ahnung, ob das irgendein anderes Treffen war. Aber ich fand das Bild witzig, deswegen habe ich es mit reingenommen.
Ja. Hatten die was miteinander oder waren die zusammen?
Nee, nee. Also zumindest nicht offiziell. Also keine Ahnung. Ich finde es immer nur ganz nett, wenn, also die meisten Leute haben ja immer in höchsten Tönen von Bray Wyatt gesprochen, ne? Genauso wie mit Brody Lee, der war ja auch sehr, sehr gemocht backstage, so, also hatte das ja auch einen gewissen Einfluss, so. Hier, das war ein Bild, das Zack Ryder aka Matt Cardona auf Twitter gepostet hat und auch gesagt hat, ja, er ist erschüttert, was hier überhaupt passiert ist und so, und er sagte, einer der besten Leute, mit denen er je gearbeitet hat im Ring. Und ja.
Ach Gott.
Dann kam meine Glanzstunde beim Moon Talk.
Ja. Kann man sich nochmal als Schnipsel auf dem Kanal angucken. network.moontalk.net und dann einfach mal Bray Wyatt und irgendwie Gordon rastet aus oder so. Dann findet ihr das. Ja,
also wir haben es noch verarscht bei Watch With Us. Wo wir uns diese scheiß Masken aufgesetzt haben.
Du meinst diese hier?
Ja, genau.
Unglaublich.
Ja.
Ja, das war so, als das Auto dann die Wand endgültig erreicht hatte.
Ja, weil man keine Ahnung hatte, wo man mit ihm hin wollte. Ne? Ja. Auf der einen Seite, wie du ja richtig sagst, es ist irgendwie die Manson Family und es ist irgendwie Texas Chainsaw Massacre, aber auf der anderen Seite sagt man, ah nee, wir sind auch PG. Und das ist dann so wie mit diesen Cartoon-Serien aus den 80ern, ne? Wenn man Robocop und Rambo, beides einfach Rated R-Filme oder FSK 18 oder wie auch immer, plötzlich als Zeichentrickserie. Hey,
ja, das ist
halt nicht.
Nee.
Ja, Pumpkin Demon und Sister Abigail, ja.
Ja. Hat zum Glück nicht stattgefunden, wegen irgendwas hatte sich eingefangen da, ne?
Ja,
die Hälfte des Rosters hat sich, ja genau.
Ja.
Die Hälfte des Rosters hat sich das eingefangen.
Ja, eine Meningitis, also eine Hirnhautentzündung hatte Bray Wyatt wohl. Das hatte ja auch Roman Reigns befallen. Die waren auf irgendeiner Tour, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Aber irgendwie haben sie sich da, ich weiß gar nicht genau wie, auf jeden Fall haben sich mehrere Leute dann da irgendwie angesteckt und dann sind ja einige ausgefallen. Unter anderem wurde Roman Reigns dann ersetzt durch Kurt Angle beim Shield. Und hier wurde, glaube ich, Bray Wyatt durch AJ Styles dann ersetzt. War ein ganz gutes Match bei TLC, aber hatte halt überhaupt keinen Aufbau und deswegen war das Publikum auch nicht wirklich drin.
Nee, es hat niemandem weitergeholfen. Ne? Man wollte irgendwie eine Entschädigung bieten und dann dachten alle, ja, AJ Styles gegen Finn Balor, so für die Puristen natürlich
Dream Match.
Ein Feuerwerk, ja, klar. Dream und Kurt Match. Angle dann mal wieder im Ring zu sehen in einem Six-Man-Tag ohne Regeln, geht das? Da kann man ihn so ganz gut wieder reinbringen. Aber ja, theoretisch hättest du einfach Finn Balor zum Shield packen können.
Ja,
ja, das wäre so die pragmatischste Lösung gewesen. Aber das wahrscheinlich wollte man noch einen draufsetzen und hat sich dann
da hat Stimmt, man draufgesetzt.
Ja. War das nicht da, wo sie alle gesagt haben, oh, Dream Match, wenn man das aus einer anderen Promotion kannte und dann ja, war es doch... Es war kein schlechtes Match, aber es war nicht das, was man erwartet hatte. Ne?
Ja, genau.
Unter den Erwartungen. Ja, genau, daran erinnere ich mich auch noch.
Ja, dann hat Bray es tatsächlich geschafft und den World Heavyweight Title gewonnen. in seiner Karriere. Er dümpelte ja auch eine ganze Weile lang leider rum. Ne? Also so gern ich ihn ja irgendwie oben gesehen hatte, aber er hatte dann auch manchmal so belanglose Fäden gegen Seth Rollins. Es war immer nur irgendwie, er kommt halt auf irgendjemanden zu und sagt, ja, du bist halt böse. Genauso wie mit Dean Ambrose. Ne? Ja, ich habe ein Problem mit dir, Ambrose. Ja, warum denn eigentlich? Ja, wissen wir auch nicht. Und das Finale der Fehde war dann, glaube ich, ein Ambulance-Match bei Raw. Und das, wo ich dann auch gedacht habe, wow, Bray Wyatt gegen Dean Ambrose schafft es nicht auf eine Pay-Per-View-Card, das ist schon hart.
War es nicht sogar mal eine Zeit lang so gedacht oder war es nicht sogar so umgesetzt, dass die Gegner, mit denen er gefädet hat, egal wie es für die ausgegangen ist, irgendwann dann heel geturnt sind?
Ja. Oh ja, ja, ja.
Unter
ja,
diesem ja. Einfluss standen noch oder so. Das war wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt, aber irgendwem ist das doch mal aufgefallen und dann haben sie es, glaube ich, auch so umgesetzt. Ne?
Ja, genau, dass er halt, das kam ein bisschen später. Ich glaube, hier war es noch The New Face of Fear. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, irgendwie, da hatte er dann ja auch das Match gegen den Undertaker bei WrestleMania 31.
Na ja, genau, das Undertaker-Ding.
Genau, und da hatte er dann ja
Übernatürliche diese... gegen den anderen Übernatürlichen.
Genau, und dann gab es ja die Reunion der Wyatt Family und dann haben sich ja Randy Orton und er dann auch vereinigt und Randy Orton hat dann sein Haus abgebrannt und damit ist dann auch Sister Abigail verbrannt und dann gab es dieses Match bei WrestleMania, wo denn der Ring, also ich meine, das muss man ja tatsächlich sagen, ne, er hat ja viele Gimmicks bekommen, auch für von der Halle, ne, ich meine, dass er hier so einen Videoring bekommen hat mit Maden und Kakerlaken und was wir da alles gesehen haben. Mehlwürmer und bla. Also falls man es jetzt hier nicht erkennen kann, dass in der Mitte ist Randy Orton, der da liegt.
Ja, gut getarnt, meinst du, oder was?
Ja. Nee, der ist ja eine Nein. Schlange, kein Mehlwürmer.
Ach ja, richtig, genau. Ja.
Und ich glaube, Orton hat ihn dann aber doch noch besiegt bei dem Match, oder? Bei WrestleMania? Ich glaube, er hat ihm den Titel abgenommen.
Auf jeden Fall hat Orton irgendwann Wyatt den Titel abgenommen. Ich weiß mal nicht, ob es bei dem Match war oder erst danach.
Doch, ich glaube, es war bei WrestleMania. Da hat er ihm dann den Titel abgenommen, wo ich dann auch gedacht habe, wow, ja, das war ja ein langer Run von Wyatt, so, weil er den Titel irgendwie wieder nur so mega kurz dann gehalten hat. Wo ja viele gesagt haben, endlich kriegt er mal die Aufmerksamkeit, die er verdient und dann verliert er ihn sofort wieder gegen Randy Orton. Und dann gab es danach dieses Match. It's a dirty kitchen, Randy.
Ja, was steht da auf dem Kühlschrank? Wasch mich. Welch seltsame Sprache hier in Amerika. Keine Ahnung, was das heißen soll.
Ein deutscher Kühlschrank, naja.
Ja.
It's a house of horrors. It's insane, Randy.
So, it's a Bauknecht-Brawl.
Ja, genau. Yeah. Und dann hatten wir ja da diese Prügeleien und diese komischen Barbie-Köpfe und bla. Und auch das war natürlich wieder wichtig in Szene gesetzt. Aber ja, es wirkte bei vielen Fans leider eher so wie gewollt und nicht so wichtig gekonnt.
Ja, vor allem hat das Ding die ganze Zeit auf dem Monitor quasi stattgefunden in dem Haus. Und dann prügeln sie sich raus und dann kommen sie nochmal zum Ende für ein, zwei Moves in den Ring.
Ja. Ne, obwohl sie irgendwann irgendwo in die Outlaws fahren mussten.
Ja.
Ne?
Ja, er hat Randy doch unter diesem scheiß Kühlschrank begraben, ist dann raus, hat sich ins Auto gesetzt und dann war er auf einmal in der Halle. Hat sich feiern lassen im Ring und dann kam Orton und hat ihn RKO'd und Ende.
Ja.
So, wo wir noch gedacht haben, wieso kann Bray Wyatt jetzt auch noch Auto fahren?
Ja.
Passt nicht so ganz.
Das war, glaube ich, Payback. Das war ja dann der Payback für Bray Wyatt. Da hatte ich nochmal nachgeguckt, da sollte es ursprünglich um einen Titel gehen. Und das hat man dann doch fallen gelassen. Und ich glaube, dass dieses Match dann aber auch tatsächlich Bray Wyatt gewonnen hatte, das House of Horrors Match.
Weiß ich nicht mehr, das müsste ich nachgucken.
Ja, doch, er hat ihn da gepinnt.
Boah, und das war so ein Running Gag beim Moontalk.
House of Horrors.
It's a House of Horrors. Das ist so ein Running Gag. Und der Scheiß auch nicht tot zu kriegen bei uns.
Nee, ich meine, das muss man ihm ja tatsächlich lassen. Vollkommen egal, ob es cheesy war oder ob es grotesk war oder sonst irgendwie was. Das ist zumindest im Kopf geblieben. Also reden konnte er. Talker war der Hammer. Das ist halt einfach so. Ja, dann gab es die Retro-Figuren natürlich von Mattel zu den Hasbros. Die habe ich auch, die linke hier, die habe ich auch hier. Und natürlich für die ja, Elite-Sachen gab es dann natürlich auch den den Fiend. Und bevor der Fiend aber ans Tageslicht kam, hatten wir das hier. Bray Wyatt hatte, glaube ich, seine Ehefrau verlassen, kann das sein, und ist mit JoJo zusammengekommen. JoJo war, glaube ich, war die, was war sie bei WWE, JFK, Ringsprecherin?
Ja, Ringsprecherin, ja.
Und mit JoJo hat er dann auch Kinder. Und hier sieht man ihn dann, ja, wo er dann auch mal Auszeiten genommen hat mit der Family.
Ja.
Und ja, und dann kam der Gimmick-Change.
Wobei allerdings die Gimmicks waren nicht von der WWE entwickelt, sondern von ihm.
Ja, das ist richtig. Aber
das muss man erwähnen. Also.
Ja, er hat den Wandel vollzogen hier mit Huskies, mit Rabbit, wie hieß er? Raving Rabbit? Rambling Rabbit?
Rambling Rabbit.
Mit Abby links und Mercy rechts. Und das war dann ja die vermeintliche Kindershow, das Firefly Funhouse. Was habt ihr da für Erinnerungen dran?
Ich weiß noch genau, wie der das Kram angefangen ist. Mit der allerersten Vignette. Mercy, der Buzzer, kommt ja aus dieser Kiste raus. Und ich habe nur gesagt, ach du Scheiße. Da ist ja der nächste Autounfall. Und da kam, glaube ich, noch eine Vignette mit Sister Abigail und mit Rambling Rabbit. Und dann kam die erste Firefly Funhouse Show, wo er rauskam mit diesen Dingens, geschnackt hat wie die Sesamstraße und dann mit der Kettensäge das alte Bray Wyatt den Pappaufsteller zersägt. Und da habe ich schon gesagt, okay, habt ihr mich überzeugt. Da habt ihr mich schön in der Nase rumgeführt mit dem Quatsch erstmal.
Ja, vorher sind ja noch überrascht. Die Puppen sind ja noch vorher aufgetaucht, Backstage immer mal. Also wenn du da jetzt irgendwie so diese typischen Einblendungen, meinetwegen The Miz geht den Gang lang zu seinem Match oder so und dann guckt da irgendwie aus einer Ecke Sister Abigail hervor oder so. Die haben da immer so kleine Gags eingebaut und das war schon ein ziemlich langsamer Aufbau eigentlich. Gut, mit dem Pappkarton, da mit Mercy, da habe ich auch gedacht, was soll das jetzt? Das war, glaube ich, erst nur der Karton, der irgendwie gequalmt hat oder so. Und dann haben sie es so Stück für Stück aufgebaut. Also es war nicht schlecht, rückblickend zumindest nicht.
So, jetzt ist hier...
Ich fand das großartig.
Jetzt ist hier gerade noch der Thorsten mit reingekommen. Hallo, Thorsten.
Hey. Ja. Was machst du da hinter meiner Schulter? Ich bin viel zu breit für mich. Ich brauche den Platz
Thorsten,
hier.
Du kommst, glaube ich, über die Kamera. Ja.
Ja. Okay.
So.
Hat er wieder aus der Puppenkiste von einem Firefly Flan ausgesprochen. Ja, ja, das ist ja.
Dann mit Thorsten raus. Ja, und dann gab es natürlich mich, Vincent Kennedy McMahon. Und der hat mich mit Geld
gefüttert. Das war so gut.
Geld gefüttert. Das mochte ich richtig gerne. Ich habe den dann nochmal gefragt, ob er nochmal dieses Schnuffeltuch nochmal über den Kopf machen konnte. Weil da fand ich ihn richtig erotisch als Sister Abigail. Aber ja, gut.
Hallo, 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 hört ihr mich jetzt? Ja, hallo?
Ja, jetzt ist besser, Thorsten.
Ja, ist ja lustig, ich sitze ja hier schon fast auf Mattes Schulter hier. Ja, was mach mal
weiter? Nein, ich bin viel zu breit. Du kannst dich auf meine Schulter setzen. Wie ein Papagei.
Ja, genau, verkleiner ihn und setz ihn auf die Schulter.
Ja, ich wollte mal erzählen, also ich bin heute Nacht aufs Klo gegangen und...
Danke.
Danke für die Mitteilung.
Ja, das war jetzt nicht die Information, glaube ich, auf die ihr scharf wart. Aber nein, es ist halt der Hintergrund, warum ich heute Nacht halt nochmal aufs Handy geschaut habe. Und ja, andere Leute sind ja auch noch spät wach und habe dann halt drauf geschaut und sehe nur halt in unserer Gruppe, Bray Wyatt ist tot. Wir müssen morgen eine Special Show machen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, ja. Aber irgendwie, mein Gott, macht jetzt ja auch keine Witzchen über sowas eigentlich. Und
ja, ich würde das nicht schreiben, wenn es nicht ernst
wäre. Ja, das dachte ich mir dann halt auch. Also habe ich nochmal eine andere Seite gecheckt und habe dann diesen Tweet da von Triple H gelesen und dachte mir nur, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt schon wieder. Ach Gott, und ja, ihr seid, glaube ich, schon beim seid schon beim Feed hier.
Ja, it's the Muscle Man Dance.
Der Anfang. Er ist auch ein bisschen fitter geworden, ja, zu dem Zeitpunkt auch. Ne?
Ja, er hat auf jeden Fall,
er hat gepumpt und
Masse abgebaut und Muskulatur aufgebaut und so. Also es ist schon definitiv mehr geworden. Er war nie der Model-Typ so, ne? Und das musste er auch nicht sein, weil auch solche Leute braucht Wrestling halt einfach. Das ist in meinen Augen halt schon absolut wichtig. Und ich meine, John Cena war so weit, dass er ihm bei WrestleMania sein eigenes Match zugestanden hat. Ne, gerade in der Zeit, wo wir Corona hatten. Und das ist ja eben genau das. Corona war ja, ich sag jetzt mal nicht der Todesstoß für Wrestling, aber Mann, Leute, erinnert euch...
Genickbruch.
Aber hallo, ey, also jetzt seien wir doch mal ehrlich, Mann, wie wir uns teilweise durch die Shows gequält haben und wie anstrengend das denn war mit dem Fake-Publikum und dem Fake-Applaus und das möchte ich nie wieder erleben. Das war so schlimm.
Die Anfänge, wo wir komplett leere Hallen hatten, wo sie dann langsam einige Leute dann noch hingestellt haben und dann der Thunderdome erst kam und der ganze Kram. Aber selbst das war ja...
Oh. Ja, und da muss ich tatsächlich sagen, da war ich teilweise froh, dass man manchmal diese Cinematic-Sachen dann hatte.
Ja, auf jeden Fall.
Also diese Cinematic-Sachen, vor allem mit John, als eben dieses Match gegen John Cena, das war ja auch, also es war fernab von das, was irgendwie ein Match ist, aber es war sehr unterhaltsam, wie ich fand.
Ja, vor allem das Gimmick hier von Bray Wyatt war gemacht dafür.
Ja.
Für diese Zeit, weißt du, mit einem eben diesem Kindershow-Segment mit dem Firefly Funhouse und anderen Kram. Das war wie gemacht für ihn.
Ja, und vor allen Dingen, ich erinnere mich noch daran, dass wir auch beim Moontalk damals dann häufig darüber irgendwie gesprochen haben, ne? Also dass wir auch darüber geredet haben, Mensch, wie ist das jetzt eigentlich? Existiert das Firefly Funhouse wirklich? Oder existiert das vielleicht nur in Bray Wyatts Kopf? So, ja, wir haben ja unglaublich viel darüber irgendwie spekuliert und so, bis dann natürlich irgendwann Seth Rollins reinkam und es, glaube ich, angezündet hat oder so.
Ja.
Aber ja, da hat man natürlich...
Das war echt nicht gut.
Ja, nee, das war nicht so gut, das stimmt. Aber da hat man halt eine Menge draus gemacht und hier eben auch seine gesamten Fäden da. Im Hintergrund sieht man das Bild noch, wie das Haus abgebrannt wurde von Randy. Und dass er natürlich auch diese Sachen alle nicht vergessen hat. Alle Leute, er hat es dann ja so aufgebaut, alle Leute, die ihm Schaden zugefügt haben, gegen die ist er nochmal vorgegangen. Und das eben unter anderem auch mit der Hilfe von Alexa. Das fand ich eine gute Idee. Und mal davon ab, dass natürlich Alexa super heiß war in der Zeit.
Doch, ist sie noch.
Ja. Auch so ein bisschen. Nee,
aber mit Alexa. War so ein bisschen hier Joker-Harley-Ding, was sie da gemacht haben. Nee, also zu dem Zeitpunkt, wo Harley noch normal Joker-Harley war und nicht das Missbrauchsding, was ja jetzt Standard ist.
Ja.
Sondern das alte wirklich aus dem Batman Adventures Joker Harley Verhältnis, finde ich.
Genau.
Das passte. War gut.
Achso, ja, Entschuldigung, ich habe übrigens, habe ich jetzt vergessen, wir hatten natürlich auch noch die Leaders of the World, als er ja noch im Tag Team war mit Matt Hardy. Das fand ich übrigens auch großartig, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich mich gerade daran erinnert habe, wie Jeff Hardy auf die beiden trifft und Bray Wyatt umarmt ihn und sagt, Brother Nero. Das war auch der Oberhammer. Also alleine, dass ich so viele Sachen von ihm im Kopf habe, muss ich eigentlich zugestehen, er hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, The Leaders of World war echt gut. Ist immer komisch, also wenn du so das Internet durchforst, wird The Leaders of Worlds immer als sein absoluter Tiefpunkt angesehen, was ich überhaupt nicht so sehe.
Nee,
das war mehr so ein Ding, wo es schon wieder Richtung nach oben ging. Die haben gut harmoniert, die beiden. Auch die Charaktere fand ich super.
Ja.
Das war eher ein Tiefpunkt.
Das fand ich auch nicht so stark, muss ich tatsächlich sagen. Also Randy Orton dann ja wieder in seiner Langzeitfehde mit dem Fiend und dann hat er ihn verbrannt in der Halle. Hier im Hintergrund sehen wir die Monitore. Das war also während Corona und da konnte man es natürlich auch machen, weil man dann die Schnitte hatte und so weiter und so fort. Und dann kam er wieder als der verbrannte Fiend. Oder auch Pizza-Fiend. Nee? Nee.
It's the Jedi.
Nee, war eine lange Zeit weg. Es war mehr Alexa Bliss dann alleine, die das Funhouse quasi getragen hat mit ihrer Schaukel.
Ja.
Und genau. Den ganzen Kram. Und dann kam dann der Verbrannte zurück und dann kam das Match gegen Randy Orton bei WrestleMania. Und dann auf dem Weg zum Ring der Verbrannte Fiend dann mit so einem billig Spezialeffekt Verwandlungsdings im Gang wird er dann wieder der alte Fiend und kriegt die Hucke voll. Yeah.
Kam er dann nicht aus so einem Geschenk raus, aus so einem Jack in the Box?
Nee, er war den Gang lang. Die Kamera ist auf die Kamera zugegangen als verbrannter Fiend und dann kamen so blaue Blitze über ihn rüber und dann zack war auf einmal der normale Fiend wieder.
Ah, okay. Ja, das,
ja, ja. Aber es war diese Geschenkbox, die stand dann, oder diese riesige Jack in the Box, die stand am Ring. Aber ist da kam dann Alexa raus mit dem, was wir hier
genau, mit dem Bild haben. Ist er nicht da dann von da oben aber auf Randy runtergesprungen irgendwie?
Ich glaube ja.
Ja.
Das Match war irgendwie in den RKO ist er reingesprungen.
Das Match war halt leider sehr kurz und Bray hatte da ja mit harten Depressionen zu kämpfen, weil eben Brody kurz vorher verstorben war und er hat dann einfach der WWE zugesagt, ja, ich mache das Match noch, aber ich brauche danach eine Pause. Und die Pause hat er dann auch bekommen und wie du dann richtig sagtest, Alexa hat dann versucht, das Firefly Funhouse oben zu halten, weil man bei der WWE ja die gesamte Zeit davon ausging, dass er nochmal wiederkommt als der Fiend. Und ja, das ist dann erstmal nicht passiert. Irgendwann kam dann halt, das hier. Und dann gab es tatsächlich das Firefly Funhouse plötzlich als komplette Gruselfiguren.
Die dann. Ja.
Ja.
Ich fand ja den Weg, wie er da eben zurückgekommen ist, den fand ich ja absolut großartig. Ja. Also mit diesem Millisekunden Einblendungen von der Motte oder von dem
Firefly.
Von den Fireflies, ja. Und wo dann wirklich angefangen haben, wirklich die Leute zu rätseln, wo dann wirklich die Codes entziffert wurden.
Ja.
Dass da plötzlich dass die geografischen Koordinaten von Windham waren und dass es mit dem White Rabbit zu tun hatte von Jeffersons Airplane, das plötzlich auch auf YouTube out of nowhere irgendwie aufgekeimt ist. Ja. Das war nämlich vorher nicht da. Also dieser ganze Aufbau war so riesig und war eigentlich so schön inszeniert. Das war echt so schön mitzuverfolgen.
Ja.
Ja, das war richtig gut gemacht. Also war ich echt sehr positiv überrascht.
Ja, absolut. Ja, JFK, wie hast du die Zeit wahrgenommen?
Ja, also erstmal war ich überhaupt froh, dass er wieder da ist oder dass sich das so angekündigt hat, dass er wiederkommen könnte. Diese ganze White Rabbit-Geschichte war ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt, es war ja gar nicht so schlüssig, ob er das wirklich ist oder ob er vielleicht nur der Drahtzieher ist, ob er wirklich selbst in Erscheinung tritt und so weiter. Und dann war ich froh, als er wieder da war.
Ja.
Und dann doch wieder mit einem, ja, doch wieder deutlich anderen Gimmick, ne? Also hat sich wieder selbst neu erfunden.
Und mit einem neuen Theme auch, das du sehr gut fandest.
Ja, hat mir gefallen. Ich weiß, da stimmen mir nicht viele zu, aber ich fand das auch gut.
Ich mochte das auch.
Ich fand's auch gut.
Ja.
Das also Intro von dem Theme war ein bisschen zu lang.
Ja, aber für das erste Mal war es in Ordnung.
Ja, aber dann haben sie es ja andauernd gemacht. Es war ja jedes Mal, wenn der Auftritt kam dieses ewig lange Intro davon, bevor es eigentlich erst richtig losging. Und das haben sie auch, glaube ich, auch bei den Moontalk-Ausgaben gesagt irgendwann, von wegen, das Intro können sie wirklich streichen. Vor allem ist es SmackDown, das ist eh die kürzere Show und der Einzug allein, der braucht richtig lange. Und wenn jetzt Roman Reigns auch noch auftritt, dann haben wir gar nichts mehr von der Show. So, so lang war das.
Und dann kommt noch der andere Tick.
Ja, genau. Triple Threat und dann hast du eine Stunde Entrance.
Ja.
Ja. Nee, mir hat auch das...
Ja, das war so sein Tiefpunkt, fand ich. Dieses Black, Mountain Dew. Das Pitch Black, ja. Da war die Idee gut, aber das hat, wisst ihr, an was mich das erinnert hat, dieses Match? Erinnert ihr euch aus Batman und Robin die Szene, ja, wo Robin, ja, das Auto, ja, klaut, genau, und dann in diese Bande gerät von Neonlichtern? Genau das war das.
Ja, das Pitch Black Match ist natürlich von vielen kritisiert worden, ne? Aber ich habe dann, hab dann auch gedacht, naja, vielleicht kann man jetzt irgendwie für ihn was Neues machen, vielleicht kann man ein bisschen mehr machen. Also das Match war Blödsinn. Es war natürlich für viele Images gut, wo er dann da sitzt mit dem Firefly Funhouse-Charakteren im Hintergrund, die dann irgendwie gucken und was weiß ich nicht was. So. Das war schon in Ordnung so vom Funhouse her, aber irgendwie fehlte da was. Ne? Und das gefiel dann auch vielen nicht. Und danach kam dann leider nichts mehr. Man hat dann erstmal wieder nichts von ihm gehört. Er musste wieder in eine Pause. Dann hieß es auf einmal, er sei krank. Und dann vor gut 3 Wochen hatte man gesagt, ja, es geht mit ihm bergauf. Er könne demnächst wiederkommen. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Gebt ihm was Ordentliches, gebt ihm keine solche cheesy Matches. Jetzt, wenn Triple H am Ruder ist, dann kann man da vielleicht nochmal was richtig Gutes draus machen.
Ja, wir hatten ja auch diese leichte Andeutung bei der Karrion Kross Promo vor ein, genau, zwei Wochen.
Ja.
Ne, wo am Ende ja auf dem Monitor oder auf dem Fernseher da stand, die End is near. Ja, das hat natürlich jetzt im Nachhinein eine völlig andere Bedeutung.
Ja.
Boah, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ist nicht gut.
Also wenn es wirklich, weißt du, wenn es wirklich für seine Rückkehr geplant war, ist das ziemlich. Bitter. Ziemlich übles, ja, bitter, ja, übles Ding.
Ja. Ja. Nee, das hatten wir jetzt nicht erwähnt, nee.
Ja, er war einer von den vielen, ne, die entlassen wurden in der großen Entlassungswelle.
Die ja jetzt ausbleiben irgendwo, ne?
Ja.
Oh.
Naja gut, unterm Strich würde ich sagen, er hat sich immer wieder neu erfunden,
ja,
und die WWE hat es reingerissen.
Ja, es waren immer irgendwelche Dämpfer. Also, ich weiß nicht, es hätte eine viel bessere und illustrere Karriere sein können. Von den Mächten und also da waren auch ganz merkwürdige Matches und dann auch in Anlehnung an das, was Impact damals gemacht hat mit den Hardys und so. Und dieses komische Swamp-Ding mit Braun. Gut, das war natürlich auch alles so Füller, ne? Das war ja auch während der Corona-Zeit und da gab es ja auch viele andere Matches, Taker gegen AJ Styles und so weiter, wo man einfach mal ausprobiert hat, was kann man machen, wo kann man irgendwie eine Kulisse aufbauen, die einigermaßen stimmig ist. Das ist ja nicht verkehrt und es hat ja auch zum Charakter gepasst. Nur wie gesagt, die meisten erinnern sich nicht positiv. Er hätte, ich weiß, ich wiederhole mich und gehe damit vielen auf die Nerven, aber er hätte nie gegen Goldberg verlieren dürfen.
Das ist richtig.
Das ist
absolut richtig.
Das ist so eine Sache und es hat niemandem geholfen.
Ja.
Also das hat nur Schaden angerichtet und es hat nichts Neues irgendwie gebracht und hat keinem geholfen. Ja.
Es wurde aus diesen Gimmicks nie wirklich was rausgeholt. Letzten Endes außerhalb des Rings hat es immer gestimmt. Drin war es immer irgendwo eine Farce. Ob der Fiend etwas nicht verkauft hat, zu brachial dargestellt wurde, das rote Licht, das alle genervt hat, aber lange Zeit auch nicht abgestellt wurde, obwohl man diese Kritik bekam. Solche Sachen halt. Und auch diese quasi Persönlichkeitsspaltung, dass Bray dann im Firefly Funhouse sitzt, aber auch manchmal so als Mensch antritt. Da hätte man viel draus machen können. Das haben wir damals gesagt, so er ist der besiegbarere von beiden. Du kannst den Fiend durch Bray Wyatt schützen.
Ja.
Solche Sachen wurde ja alles irgendwie nicht wirklich rausgereizt.
Sie haben es ja dann auch relativ schnell über den Namen geklärt. Ne? Er hieß dann ja plötzlich The Fiend Bray Wyatt. Und das war dann auch wieder so ein Übergang oder so eine, ja, sichtbare Metamorphose, die du gar nicht gebraucht hättest. Also du hättest auch einfach sagen können, das eine ist der Fiend, das andere ist Bray Wyatt. Bray Wyatt ist so der Spaßvogel im Pullover, der verliert auch mal. Und der Fiend ist eben übermenschlich. So, der verkauft keine Finisher, der schafft einfach alles. Hat dann aber auch so seine Schwächen. Aber nein, du hast es zusammengeführt, The Fiend, Bray Wyatt. Und ab da ging es eigentlich bergab.
Ja.
Finde ich.
Ja, es hat sich ja meiner Meinung nach so angeführt immer, dass Bray Wyatt für die Charaktere oder die Figuren, die er hatte, eine ellenlange Storyline hatte, vielleicht über ein Jahr sogar, und irgendjemand im Management hat gesagt, nee, das ist zu lang. Das kloppen wir jetzt runter auf nur ein halbes Jahr oder nicht mal ein halbes Jahr. Wir müssen jetzt was anderes machen. Ja, anstatt dass sich der ganze Kram von ihm entwickeln konnte an Charakteren, an Storyline und den ganzen Kram, wurde alles relativ schnell dann übers Knie gebrochen, weil irgendjemand gedacht hat von wegen, nee, das kommt jetzt nicht an.
Ja.
Wir verlieren da irgendwie Zuschauer oder Einschaltquoten oder was auch immer. So hat sich das meiner Meinung nach angefühlt. So, jetzt hast du ein paar Mal Luft geholt und jetzt darfst du reden.
Ja, nee. Nein, ich wollte mal was sagen, bevor diese Szene irgendwie untergeht, weil es auch ein wichtiger Punkt war, meiner Meinung nach. Er wurde viel zu sehr vermenschlicht. Vielleicht hat man ihm das nicht so zugetraut, dass er dieses Gimmick wirklich komplett tragen kann, dass er eben nicht so dieses Phänom ist wie der Undertaker oder so. Aber ihr erinnert euch an diese merkwürdige Promo von The Rock mit der Wyatt Family bei WrestleMania, wo Rock auch unglaublich gönnerhaft erstmal die Wyatt Family lobt und besonders Bray und so, Mensch, du hast ja richtig Potenzial hier, also mein Segen hast du so ungefähr, und dann noch Eric Rowan innerhalb von 6 Sekunden besiegt, nur damit man da wieder irgendeinen bescheuerten Rekord hat oder so, fand ich auch nicht gut. Also natürlich gab das Pops, weil das Publikum gesagt hat, ja, da hast du recht und Bray Wyatt ist super und der hat eine riesen Zukunft und so weiter. Und ja, The Rock stand ja sowieso über allem immer. Aber ich fand so dieses, ja, auf so ein menschliches Podest heben, das hätte man gar nicht gebraucht. Man hätte einfach das Gimmick für sich arbeiten lassen können. Und ich, ja, finde es schade, dass wir nie rausgefunden haben, wo es dann mit ihm hingegangen wäre. So.
Ja, eure abschließenden Gedanken zu Bray Wyatt. Fangen wir mal an mit Ken.
Fangen wir an mit mir. Ja, kurz zu machen, wir hatten letzte Folge hatten wir Terry Funk, ein Mann, der eine Legende geworden ist. Und jetzt haben wir Bray Wyatt, der Mann, der auf dem Weg war, eine Legende zu werden. Und viel zu früh weg ist. Ich denke, er hätte richtig viel Potenzial. Wir haben jedes Mal gesehen, wenn er zurückgekommen ist, dass er sich neu erfunden hat wieder. Quasi ein neuer Chris Jericho. Und ich denke, unter Triple H gerade hätte er ja sehr viel von seinen eigentlichen Ideen, die er für seine Charaktere gehabt hätte, hätte dann wirklich zu Ende ziehen können. Über Jahre auch aufbauen können. Da wäre, glaube ich, noch etliches gekommen. Auch die Ideen, die wir selber uns ja ausgedacht hatten, von wegen, als die Firefly-Fernhaus-Figuren plötzlich menschlich waren, dass das irgendwelche Wrestler von NXT da unter der Maske sind und eine neue Family kommt und dann ein großer Stable draus wird und der ganze Kram. Und ja, das können wir natürlich alles nicht sehen.
Wyatt 6 meinst du, ne?
Ja. Genau.
Ja, genau.
Wie gesagt, ein großes Talent gewesen. Er hat viel, viel Fantasie gehabt, viel Vorstellungskraft, was Stories angeht. Und er wird auf jeden Fall vermisst werden. Ich werde es. Vor allem, wenn man bedenkt, er ist jünger als ich. Ich glaube, das ist der erste Wrestler, den wir hier bereden, der jünger ist als ich. Und das ist schon das Ding, das fühlt sich wirklich mulmig an. Und ja, ich glaube, das war es auch erstmal von mir jetzt.
JFK.
Ja, ich fand ihn immer cool und auch irgendwie, ja, out of the box und immer was Besonderes, immer eine Special Attraction durch seine Ausstrahlung, weil man ihm so viel gegeben hat auch und so viel Aufwand betrieben hat und mit der Maske vom Fiend und mit den ganzen Kulissen und dann in der Fehde mit dem Undertaker, wo dann der Blitz in den Schaukelstuhl einschlägt und der anfängt zu brennen und so. Also so richtig gute oder gut gemeinte Sachen wenigstens. Manches wurde natürlich belächelt und manches hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie man es sich erhofft hat. Aber ich finde, man hat ihm schon wirklich sehr viel gegeben und ja, kurz darauf dann auch wieder einiges davon genommen. Sehr schade. Auch natürlich, dass da keine Kontinuität drin war, dass er sich praktisch immer neu erfinden musste. Das kann natürlich auch irgendwie mit der Psyche zusammenhängen, klar, und dann natürlich die gesundheitlichen Probleme, also die körperlich-gesundheitlichen Probleme, die Herzprobleme, was jetzt rauskam, die er schon länger hatte, also unabhängig von Covid. Ja, das ist einfach schade und ich bin mir nicht sicher, ob man das Potenzial voll ausgeschöpft hat. Wenn, dann ist alles gut. Dann, glaube ich, hatte er eine sehr illustre Karriere und hat auch viel zeigen können von seinen ganzen Facetten, von seinem Talent, von seiner Kreativität. Ja, 36, natürlich müssen wir nicht erwähnen, viel zu jung. Jünger als Luke Harper noch, jünger als Chad Gaspard, aber auch jünger als Chris Benoit und Eddie Guerrero. Also wenn man das mal so vergleichen will, was da noch möglich gewesen wäre vielleicht die nächsten Jahre. Ja, das ist jetzt natürlich der Fantasie überlassen. Es tut schon weh, die Nachricht an sich. Man denkt natürlich auch an Jojo und das Kind und die ganze Familie mit IRS und Bo Dallas und so weiter. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen, was da im Moment gerade in denen vorgeht. Ja, kann man nur die besten Wünsche aussprechen und ja, hoffen, dass es vielleicht irgendwann mal einen in der Wrestling-Welt gibt, der eine ähnliche Kreativität und auch eine ähnliche Ausstrahlung mitbringt wie Bray Wyatt.
Thorsten.
Ja, hast du schon schön gesagt, JFK. Ich glaube, kreativ war er seiner Zeit voraus. Vielleicht hätte er noch ein paar Jahre da gewesen, wäre er wirklich zu jemand ganz Großen werden können, wenn man ihn dann mal gelassen hätte. Ich sag's mal so, Bray Wyatt war für mich einer mit der White Family, vielleicht einer von wenigen, vielleicht maximal 5 Leuten. Ich bin ja auch so jemand, ich kann Wrestling nicht kontinuierlich gucken. Ich hab immer mal so 2-3 Monate, dann bin ich mal wieder 1-2 Wochen raus und ich setze ihn da auf einer Stufe bei mir mit CM Punk, der mich dazu bewegt hat, Pay-Per-Views wirklich anzuschauen live. Also ich sage immer noch, White Family gegen Shield war so unglaublich gut. Heel gegen Heel, dass man das überhaupt gemacht hat damals in der WWE und nicht gesagt hat, nee, das geht nicht, wie auch immer. Das Publikum wollte es, sie hat es bekommen. Es ist irgendwie ein Fluch auf der White Family mit Luke Harper und jetzt auch noch Bray Wyatt. Ich kann echt nicht, ich kann nur hoffen, dass nicht noch den Redbeard und den Strowman auch noch irgendwie erwischt. Ist irgendwie komisch, dass die da alle so früh draufgehen. Ich meine, sein Kind ist 4 Jahre, mein Sohn ist auch 4, er wird jetzt in einer Woche 5. Das ist, also ich mir überlege, wenn ich jetzt für meinen Sohn weg wäre, das ist ein super großer Knacks. Wie glaube ich auch bei allen. Es liegt jetzt nicht daran, dass er Wrestler ist, aber das wünscht mir, glaube ich, keinem Kind, keiner Familie, niemanden. Und jetzt die Umstände, gut, da werden wir, denke ich mal, noch mehr erfahren, was da genau war und ja, es ist heftig. Heftig, ja. Er war zwar jung, aber war wirklich einer schon der ganz Großen.
Mathis.
Vieles wurde bereits gesagt. Die Wrestling-Welt hat einen ihrer kreativsten Köpfe verloren. Ich für mich persönlich, für mich ist das Glas jetzt voll. Bitte lieber, wer auch immer, heiliger Gobbledygooker oder wer auch immer da ist, jetzt reicht's. Du hast uns jetzt innerhalb von kürzester Zeit zwei großartige Wrestler genommen. Es zehrt einfach auch an den Nerven und es ist zwar schon schön, sich jetzt hier an seiner zu erinnern, aber ihr habt es auch schon erwähnt, mit 36, es ist kein Abgang. In 5 Jahren bin ich 36. Wenn man mir sagen würde, okay, ich habe noch 5 Jahre zu leben, oh, ja, was würde ich dann machen? Ja. Was würde jeder dann machen? Es ist einfach, ja, life's not fair. Und ich hoffe jetzt einfach, dass, also ich bin neugierig, was heute bei SmackDown passieren wird, denn so viel sei gesagt, es wurden sämtliche Pläne von SmackDown, die eigentlich stattfinden hätten sollen, gestrichen. Da wurde alles weggestrichen, verständlich. Ich bin gespannt, wie die WWE das aufbereitet. Ich denke, wir haben hier jetzt in dieser knappen Stunde, glaube ich, ein schönes Stück Geschichte von Bray Wyatt Revue passieren lassen können. Und ja, ich wünsche der Familie das Beste. Ich wünsche seinen Hinterbliebenen nur das Beste. Und er hinterlässt auf jeden Fall ein kreatives Loch in der Wrestling-Welt.
Jens.
Kann ich nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht klingt das jetzt doof, aber ich sage einfach mal vielen Dank, mein Junge. Mach's gut.
Ja, wir sprechen natürlich der Familie unser Beileid aus. Ich war natürlich auch zu Moontalk-Zeiten immer wieder auch Kritiker, auch von Bray Wyatt, aber deswegen wünscht man ja niemandem den Tod. Das ist ja nun Quatsch. Ne? Also ich glaube einfach, es sind einige Sachen schiefgelaufen und das lag nicht grundlegend immer nur an Wyndham Rotunda, sondern einfach auch an der Ausrichtung, die WWE hatte. Manchmal hat man Dinge nicht verstanden und manchmal hat man Dinge in eine Richtung gezogen, die, glaube ich, in die falsche Richtung ging. Als er als Fiend wiederkam, das war der Oberhammer. Als das neue Theme, das neue Firefly-Theme kam, und so weiter und so fort, das ursprüngliche Wyatt Family Theme mit diesem Hurt Heel zum Fiend, das war so mächtig, es war einfach so ein großartiger Auftritt. Und das war richtig gut, dass man dann natürlich so ein Blödsinn mit dem Hammer beim Hell in a Cell gebracht hat oder was Jens angesprochen hat, alle Matches irgendwie in diesem blöden Rot und so weiter und so fort. Das war natürlich unglaublich anstrengend und das hat es manchmal dann natürlich auch irgendwie wieder weggenommen. Nichtsdestotrotz stimme ich auch dem JFK zu. Er hat halt einfach einen Eindruck hinterlassen und es wurde viel mit ihm gemacht und ich denke, er war unglaublich kreativ. Vielleicht manchmal sogar zu viel für sein eigenes Wohl. Aber ich habe immer wieder darauf gehofft, muss ich tatsächlich sagen, auch als ich das jetzt, wie gesagt, vor 3 Wochen oder 2 Wochen oder 4 Wochen, keine Ahnung, gelesen hatte, dass er wiederkommt, habe ich wirklich gedacht, Mann, unter der Führung von Triple H, wenn er vielleicht auch noch so ein bisschen sagt, lass uns mal ein bisschen weniger machen, ja, dann glaube ich, hätte das echt was werden können und dann hätten wir nochmal einen richtig, richtig, richtig guten Face Wyatt Evil Fiend Run sehen können, der, glaube ich, echt gut funktioniert hätte. Und es ist ultra, ultra, ultra schade, dass das nicht mehr passiert ist. Ja, natürlich an die Zuhörer, schreibt gerne eure Kommentare unter das Video. Schreibt uns, welche Verbindungen ihr mit Bray Wyatt habt und wie ihr ihn wahrgenommen habt, was für euch die Pros, die Kontras waren und ja, vielleicht habt ihr auch private Erinnerungen. Wir sagen Ruhe in Frieden, Wyndham Rotunda und verabschieden uns.